fast vergessen. Zwischen Erinnerung und Zukunft. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Fast Vergessen. Normalerweise sprechen wir in diesem Podcast ja über geschichtliche Ereignisse, die vermutlich bei vielen Menschen nicht mehr ganz so präsent im Gedächtnis sind, oder über deren Hintergründe oder aber auch über Auswirkungen bis in die heutige Zeit, über die man vielleicht weniger weiß. Heute aber machen wir mal eine Ausnahme und sprechen eher über jemanden bzw. die Arbeit dieser Person. Dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bei Missionen im Ausland dienen, das ist ja mehr oder weniger bekannt. Darüber berichten auch immer wieder mal die Medien, nicht zuletzt natürlich sehr verstärkt nach Ende des Einsatzes in Afghanistan. Aber es gibt auch zivile Hilfsmissionen in Kriegs- und Krisenländern. Und die werden nämlich auch mal gerne ein bisschen vergessen. Und was die zivilen Helfer dort vor Ort tun, wie ihre Arbeit aussieht und wie das eigentlich so ist, in einem Krisengebiet zu arbeiten, darüber spreche ich heute mit einer Peacekeeperin. Mein Name ist Jessie Henschel und meine heutige Gesprächspartnerin wurde 2016 sogar vom damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier für ihre mehrjährige Tätigkeit in verschiedenen Friedensmissionen zur Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Frau Eva-Maria Wilitschkowitsch. Ist es richtig ausgesprochen?
Ja, guten Tag, Frau Henschel, ist es richtig ausgesprochen?
Hab mich auch sehr bemüht. Ja, Sie stammen ja ursprünglich auch aus Hessen, genauer gesagt aus der nordhessischen Kleinstadt Welmar.
Stimmt.
Und Sie haben Politikwissenschaften in Berlin studiert, sind seit 2010 Teil des Expertenpool des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Dann waren Sie unter anderem für die Vereinten Nationen ja und die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Ausland im Einsatz, also unter anderem im Kosovo, in Afghanistan, aber auch in der Ukraine. Und aktuell sind Sie ja als Policy Officer im CPCC des Europäischen Auswärtigen Dienstes tätig. Das hört sich jetzt super spannend und komplex an. Vielleicht können Sie ja mal kurz erklären, ja, was man sich eigentlich unter Ihrer Arbeit in diesen Konfliktgebieten vorstellen muss.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil die Tätigkeit, der ich im Moment nachgehe, doch dem, was ich in den Missionen gemacht habe, nicht unbedingt ähnelt. Also vielleicht, um mal anzufangen mit den Einsätzen direkt, weil Sie es ja auch schon angesprochen haben, Kosovo, Ukraine, Afghanistan. Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist, kann man jetzt auf mehreren Ebenen beantworten, einmal professionell, beruflich, als dann auch persönlich. Die Tätigkeit hängt immer sehr stark von der Position ab, die man einnimmt. In meinem Fall war ich im Berichtswesen involviert und habe Analyse betrieben. Dann ist es teilweise so, das hängt von der Sicherheitssituation im Einsatzland ab. Ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Das heißt, sie leben und arbeiten in einem Compound, der also gut geschützt ist. Daher ist sozusagen der Radius beruflich als auch privat relativ eingeschränkt. Das war in Afghanistan der Fall.
Sie sind quasi beispielsweise in Bamako oder in anderen Hauptstädten oder in anderen Städten, egal wo, oder auf dem Land und sind dann in einem abgetrennten Gebäude oder Gebiet und das wird dann von Sicherheitspersonal bewacht.
Richtig, ganz genau. Genau so ist es. Also wirklich mit Stacheldraht und die tragen dann da ihre Maschinengewehre und so und sind da 24 Stunden im Einsatz. Und da kommen sie halt dann auch nicht rein. Da gibt es dann wie so eine Art Schleuse für die Autos. Die werden dann erstmal gecheckt, ob es da irgendwie Sprengstoff gibt oder was auch immer. Und dann wird die Schleuse geöffnet und dann können sie rein. Also ich komme da gar nicht raus. Es gibt da eine Eingangstür, aber die würden mich dann erstmal fragen, wo wollen Sie denn hin, Frau Wilitschkowitsch? Also das ist so, das muss man sich wirklich so vorstellen. Aber diese Compounds, die sind teilweise auch ganz nett. Also haben sie dann ein Fitnessstudio und ein Restaurant und irgendwie ein Kiosk und so. Also man kann es da schon für ein paar Wochen aushalten.
Also es ist so ein bisschen wie, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, als wenn man in den Urlaub fahren würde und in so einem eigenen Hotelkomplex ist.
Ja, nee, genau so ist es. Genau so. So ein abends ein Komplex aus mehreren Gebäuden, wo sie dann die Büros drin sind und eben dann die Unterkünfte. Da hat jeder dann sein Zimmer. Dann gibt es aber auch Einsätze, wie zum Beispiel im Kosovo, wo sie im Prinzip ganz normal morgens zur Arbeit gehen, ins Büro und dann, wenn sie Feierabend haben, dann ihre private Zeit ganz normal nutzen können, mehr oder weniger, wie sie das in Deutschland wahrscheinlich auch täten. Mhm. Also das sind so die kleinen Nuancen und Unterschiede. Was heißt kleine Unterschiede? Das sind sehr große Unterschiede. Also insofern, also der Einsatz in Afghanistan ist jetzt also das eine Extrem und der Einsatz im Kosovo oder in Teilen auch in der Ukraine, zumindest damals vor Kriegsbeginn, war auch ähnlich. Ja, und jetzt hier in Brüssel ist es tatsächlich so, dass ich jetzt für das Hauptquartier der zivilen EU-Mission arbeite und dort begleite ich die Missionen im Feld. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort sind, in meinem konkreten Fall betreue ich die Mission in der Westbank. Da ist das Mandat die Polizeiarbeit und die Rechtsstaatlichkeit, wie in den meisten EU-Missionen übrigens auch der Fall.
Mhm. Wie viel Kontakt haben Sie dann tatsächlich mit der Bevölkerung in den Ländern jeweils?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hängt tatsächlich auch sehr eng wieder mit der Sicherheitslage zusammen. Mhm. In Afghanistan hatte ich leider sehr wenig Kontakt mit den Einheimischen. Ab und zu durfte ich an Meetings teilnehmen, also an Gesprächen mit Mitarbeitern des Innenministeriums zum Beispiel oder Polizisten, Polizeivertreter. Und dass man jetzt sozusagen am Leben der Bevölkerung teilnimmt, das also sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Leider. Das gibt die Sicherheitslage einfach nicht her. In anderen Einsätzen, wie jetzt beispielsweise in Mali, ich war 2017 in Bamako stationiert, da war das noch vollkommen in Ordnung. Man konnte in den Supermarkt gehen, einkaufen, in Restaurants, in Cafés und da kommen sie natürlich auch mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt. Was mir persönlich auch lieber ist, ganz klar, als wenn man jetzt so abgeschottet in einem Einsatzland lebt, aber manchmal geht es eben nicht anders und dann gehört das eben auch zum Berufsalltag dazu.
Und aktuell ist es dann jetzt so, dass Sie in Brüssel stationiert sind oder dort leben und dort arbeiten. Mhm. Gehen Sie dann auch noch trotzdem ab und zu ins Ausland für vielleicht kürzere Einsätze?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass in meiner Funktion ich das Glück habe, muss man schon sagen, dass ich die Mission auch regelmäßig besuchen darf. Das heißt so, also in der Regel ein bis zweimal, manchmal auch öfter im Jahr, besuche ich das Einsatzgebiet für eine Woche. Dann treffe ich mich mit den Missionsmitarbeitern, aber auch mit den lokalen Counterparts. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, dass ich sozusagen nicht nur hier in Brüssel sitze am Schreibtisch und das Ganze aus der Ferne begleite, sondern eben auch regelmäßig vor Ort bin. Das macht die Position auch so spannend, also so divers und interessant.
Mhm. Und wenn man jetzt den Inhalt Ihrer Arbeit wirklich runterbrechen würde, könnte man dann sagen, dass Sie vor allem so Lageeinschätzungen machen? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Also die Lageeinschätzung wahrscheinlich eher weniger. Tatsächlich ist der Großteil meiner Arbeit, ich komme aus dem operativen Bereich und das ist so, dass wir also das Tagesgeschehen der Mission begleiten. Wir sind also der tägliche Ansprechpartner hier im Hauptquartier für die Mission, für die Missionsleitung insbesondere, natürlich für alle, für sämtliche Mitarbeiter. Und dann sind wir aber auch der Focal Point für die Mitgliedstaaten, die Gesprächsbedarf zu der Mission haben. Die wenden sich also in erster Linie dann an mich und meinen Kollegen in diesem konkreten Fall. Was Lageeinschätzung anbelangt, das gibt es natürlich, das ist wichtig, das muss auch gemacht werden. Das machen dann aber die Kollegen vom Länderreferat, ja, die ebenfalls im Europäischen Auswärtigen Dienst arbeiten. Und muss man sich so vorstellen, wie, ich glaube, jeder auswärtige Dienst mehr oder weniger aufgebaut ist, der besteht aus Länderreferaten und das ist bei uns eben auch der Fall. Und da gibt es dann auch für Länderreferate für die Westbank und den Gazastreifen in dem Fall.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Was war denn bislang der Einsatz, wo Sie sagen würden, der ist Ihnen wirklich am eindringlichsten im Gedächtnis geblieben?
Um spontan zu antworten, würde das tatsächlich der Einsatz in Afghanistan sein. Einfach deshalb, weil er von den Anforderungen her relativ extrem war, also dieses Leben und Arbeiten innerhalb eines Compounds und eben diesen Compound nicht verlassen können für mehrere Wochen. Das sind dann so im Schnitt 6 bis 8 Wochen und dann geht man dann in den Urlaub. Also es klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. Man kann das machen, aber es ist natürlich eindringlich und es macht was mit einem. Und das andere, wesentlich wichtigere, war die Lebenssituation der Afghanen vor Ort. Das war schon sehr, ja, berührend, muss man sagen, einfach aufgrund der großen Armut, dem Mangel an Infrastruktur und der Zerstörung auch ganz einfach, die man vor Ort gesehen hat und die es wahrscheinlich immer noch weiterhin gibt. Ja. Das war schon sehr eindringlich. Aber ich würde sagen, dass jeder dieser Einsatz so seine Eindrücke, seine ganz spezifischen Eindrücke mit sich bringt und es auch schwer ist, diese miteinander zu vergleichen. Also eine Situation in der Ostukraine kann man nicht vergleichen mit einer Situation im Sahel. Ja, also das geht wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich so spontan antworten sollte, dann wäre es ganz sicher der Einsatz in Afghanistan.
Ja, ja, verständlich. Auf der anderen Seite, wie Sie sagten, beziehungsweise den Compound ja auch beschrieben haben, kann man sich zumindest sicherlich schlechtere Aufenthaltsbedingungen in einem Krisenland vorstellen.
Nee, genau. Und tatsächlich, also ich war jetzt letztes Jahr noch im Einsatz in Libyen, da war ich genau in so einem Compound und das war echt ein goldener Käfig, weil das war also vollkommen absurd. Also wenn ich Ihnen mal Bilder von dem Apartment zeige, da schnallen sie ab. Ein Swimmingpool und nette Restaurants und so. Ist jetzt nicht so, dass jeder Compound so ist. Manche haben das auch nicht, will ja jetzt nicht ein falsches Bild entstehen lassen, aber wir sind kein Militär, ne? Ich bin keine Soldatin, das heißt, ich habe eigentlich ein relativ angenehmes Leben. Das darf man wirklich nicht vergleichen mit dem, was die Kollegen vom Militär da, die schlafen da, weiß ich nicht, zu zehnt in einem Zelt oder sowas. Das haben wir nicht, ne?
Ja, wie schwierig, würden Sie sagen, ist es dann einzuschätzen, wie groß die Bedrohungslage tatsächlich ist? Also wie ist das für Sie dann vor Ort? Empfinden Sie das schon sehr als bedrohlich, weil Sie ja in einem Land sind, in dem potenziell schon Anschläge passieren könnten? Oder ist man dann dadurch, dass Sie, wie Sie sagten, in diesem goldenen Käfig, in dem Sie sich befinden, vielleicht so sehr doch abstrakter von der Welt abgekapselt?
Ja, schon. Also ich würde eher sagen Letzteres, also sie stumpfen echt ab. Sie sind so abgegrenzt von dem, was außen herum passiert. Natürlich, gerade jetzt in Kabul war es so, dass sie, wenn es zu Selbstmordanschlägen kommt in der Stadt, war sehr, sehr regelmäßig der Fall, dann hören sie das. Das heißt, sie hören Explosionen und sie hören Schüsse. Aber sie wissen, da passiert dann erstmal nichts. Sie selbst sind davon nicht betroffen, weil sie sind ja in Sicherheit. Irgendwann, davon nimmt man eigentlich kaum noch Notiz, um ehrlich zu sein. Aber da ist auch jeder anders. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die das wirklich stresst und für die das nichts ist, was ich auch total nachvollziehen kann. Und es ist wirklich unglaublich wichtig, dass man regelmäßig rausfährt. Also in diesen Missionen haben sie wahnsinnig viel Urlaub. Sie haben, glaube ich, ich hatte pro Monat 5 Urlaubstage.
Oh, wow.
Ja, und das ist Absicht, weil sie werden eindringlich gebeten, wirklich alle 6-7 Wochen rauszufliegen.
Aus dem Land dann nach Hause.
Genau, weil das anders, das ist nicht gesund, das kann man nicht vertreten. Also es gibt ja auch eine sogenannte Duty of Care gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Urlaubstage haben in solchen Einsatzgebieten, weil sie können nicht 2-3 Monate irgendwie in so einem Compound leben. Das ist einfach nicht gesund.
Auf der anderen Seite, wenn man sich ansieht, die Soldatinnen und Soldaten sind halt teilweise 4-5 Monate, ne? Das ist schon extrem.
Ja. Daher also mein ganzer Respekt an die Kollegen da, das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
Wenn Sie dann jetzt bei so einem Einsatz zu einem Meeting müssen und eben den Compound verlassen, wie ist es dann so? Also sind Sie dann nicht mehr geschützt? Oder?
Doch, beispielsweise in Kabul, wenn wir Meetings hatten, dann ist es so, dass Sie immer Close Protection dabei haben. Also Close Protection, es ist ein Fahrer plus einer, der daneben sitzt. Und je nachdem, wie die Sicherheitslage ist, also hat mich dann meistens ins Innenministerium gefahren, ich bin dann ausgestiegen, zu meinem Meeting gegangen und der Fahrer und sein Kollege, die warten dann draußen auf mich. Mhm. Es gibt aber auch manchmal Situationen, wo die bei mir bleiben.
So, also haben Sie wirklich Personenschutz dann?
Permanent. Richtig, genau. Ja, im Extremfall.
Und ist es dann, wenn Sie den Compound verlassen, wenn Sie jetzt, wie Sie sagten, zum Ministerium beispielsweise fahren und da Ihre Gespräche haben, ist es dann schon so, dass Ihnen die Bedrohungslage viel mehr bewusst ist oder haben Sie da gar keine Angst?
Also Angst habe ich, glaube ich, so gut wie nie, aber ich habe Respekt immer gehabt. Ich glaube, wenn man Angst hat, was ich auch total verstehen kann und sehr menschlich ist, dann ist es vielleicht, ich will jetzt nicht zu hart klingen, aber ich weiß nicht, ob das dann eine gute Idee ist, solche Einsätze zu machen. Weil warum soll man Angst haben? Warum soll man sich dem aussetzen? Ne? Das glaube ich, das ist nicht gesund. Aber ich war also so gut wie nie in Situationen, in denen ich persönlich Angst hatte. Es gibt vielleicht, die kann ich an einer Hand abzählen, wo ich da irgendwie mit Gewalt konfrontiert wurde und tatsächlich Angst hatte. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, sie kennen die Abläufe, sie fühlen sich relativ gut geschützt und es ist okay. Und wie ich schon sagte, man stumpft ab. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber es ist tatsächlich einfach, man muss auch irgendwo, weil sonst können sie den Job nicht machen. Wenn sie den ganzen Tag sich überlegen, jetzt fahre ich gleich zu dem Meeting und auf dem Weg dorthin könnte mir ja was passieren, theoretisch dann. Also das, so kann man nicht arbeiten.
Ja. Aber ich glaube, das gibt es ja in vielen Berufsbranchen, beispielsweise auch bei Ärztinnen und Ärzten. So schlimm sich das anhört, aber die müssen auch eine gewisse Belastbarkeit oder auch diese Resilienz haben. Und wie Sie sagten, eben auch auch ein bisschen Abstand zu gewissen Vorkommnissen, weil andernfalls, da wird man ja auch nicht mehr glücklich dann.
Nee, genau. Also ich kann ja auch nur so meinen Beitrag leisten, wenn es mir gut geht.
Ja.
Wenn ich jetzt vollkommen gestresst bin und ich quäle mich, und wem nützt das dann noch was? Ja, insofern, man muss ja, wie sie schon sagt, eine gewisse Distanz zu den Dingen auch haben, ganz klar. Mhm. Also es gibt auch Einsätze, die ich beispielsweise jetzt nicht machen würde, weil ich sie zu gefährlich finde.
Welchen beispielsweise?
Also ich würde jetzt im Moment, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt in die Ukraine gehen wollen. Ja, weil es so unberechenbar ist, die Situation.
Ja. Wissen Sie, ob es auch öfters mal dazu kommt, dass eben zivilen Personen, die sich in den Auslandseinsätzen befinden, irgendwie was zustößt oder eher seltener?
Also es ist zum Glück eher selten. Es kommt selten vor, einfach deshalb, weil wir natürlich ein sehr großes Augenmerk auf die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen setzen.
Ja.
Aber natürlich ist jeder Tod einer zu viel, das ist vollkommen klar.
Das ist klar.
Aber ich denke, das Risiko ist echt überschaubar. Also es ist passiert, es ist sehr tragisch, aber es kommt doch eher selten vor, wenn ich das so sagen darf.
Es ist ja Gott sei Dank so, aber schlimm für jeden oder jede Einzelne, die dort ihr Leben verliert.
Ja.
Weil Sie sagten, Sie hatten so vielleicht maximal 5 Ereignisse, wo Sie wirklich Angst hatten oder Ihnen bewusst geworden ist, dass es jetzt doch vielleicht brenzlig werden könnte. Mhm. Was war denn beispielsweise eine davon?
Ja, also eine beispielsweise war in Kabul, da kam es zu Anschlägen. Ich kann mich an den Tag noch sehr gut erinnern. Und die waren von der Geräuschkulisse her sehr, sehr nah an unserem Hauptquartier. Mhm. Wir wurden dann alle gebeten, in die Bunker zu gehen. Also wir haben Bunker auf dem Missionsgelände. Und ich weiß noch, dass ich so die ersten 15 Minuten, nachdem ich im Bunker war, wirklich starke Angst hatte, weil ich nicht wusste oder wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob der Anschlag uns gilt und ob jetzt sozusagen die Terroristen jetzt vor dem Gate stehen und ins Hauptquartier eindringen wollen. Mhm. Das war meine konkrete Angst. Und natürlich die Geräuschkulisse, die triggert ja ungemein. Also so eine Explosion ist unglaublich laut und die Schüsse, also das ist natürlich, das führt ja auch dazu, dass man Angst hat. Und dann hat sich die Gefahrenlage aber insofern ein bisschen abgeklärt, als dann durchklang, dass der Angriff nicht uns gilt, sondern der US-Botschaft in der Green Zone. Und zwar war doch so, dass wir tatsächlich insgesamt 13 Stunden in dem Bunker saßen. Und das war wirklich keine schöne Erfahrung, wie Sie sich vorstellen können.
Ja.
Also ist mir jetzt in meinem Berufsleben nur das eine Mal passiert. Und es ging dann auch, also nach einer Weile, man beruhigt sich dann, aber die ersten 15 Minuten waren wirklich ganz schlimm. Also das war, da hatte ich echt Todesangst.
Verständlich. Auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass Sie Ihren Beruf dann weiterhin ausführen und dann auch mit so einer Leidenschaft und das über sich ergehen lassen für eben das Wohl anderer. Vielleicht können Sie ja mal so ganz grob erklären, welche Formen der zivilen Unterstützung es denn bei den Einsätzen dann jeweils gibt.
Ja, die sind auch relativ divers, muss man sagen. Und das unterscheidet sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen je nach Organisation. Bei uns ist es ja so, oder beim Zentrum für internationale Friedeneinsätze, dass die Mehrheit der Sekundierten für die OSZE und für die EU tätig sind. Mhm. Und bei der EU, also das ist mehr so mein Fachgebiet, im Moment zumindest, ist es so, dass wir uns insbesondere auf die Polizeiarbeit und Rechtsstaatlichkeit konzentrieren. Und das bedeutet im Konkreten, also man sagt Sicherheitssektorreform, also ich will jetzt nicht zu viele lange Wörter um mich werfen, aber das, genau, also Sicherheitssektorreform ist ein bisschen ein sperriger Begriff, aber darunter firmiert das Ganze. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, um es mal so abzukürzen, dem Einsatzland, den lokalen Mitarbeitern bei der Durchführung von Reformen behilflich zu sein.
Mhm.
Und das tun wir insbesondere, indem wir beratend tätig sind. Und indem wir Trainings durchführen, anbieten und durchführen für Polizisten beispielsweise. Ach, das können ganz verschiedene Dinge sein, also Korruptionsbekämpfung zum Beispiel oder sogenanntes Community Policing. Also das ist bürgernahe Polizeiarbeit. Also dieses Konzept, das in den allermeisten europäischen Ländern gehandhabt wird, dann auch im Einsatzgebiet anzubieten und den lokalen Mitarbeitern näher zu bringen. Des Weiteren, das darf man auch nicht vergessen, und da denke ich jetzt an die OSZE, geht es um Beobachtung und Verifikationstätigkeiten. Das ist wieder etwas sperrig. Also im Prinzip müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt einen Waffenstillstand, einen Vertrag, einen Waffenstillstand und das Ganze muss beobachtet werden von einem neutralen Akteur.
Mhm. Ja. So ein Ombudsmann so ein bisschen.
Ja, so in der Art, aber natürlich dann, das ist nicht in eine Person, sondern das sind ganz viele. Mhm. Und als Beispiel kann man jetzt die bis vor kurzem noch existierende OSZE-Mission in der Ukraine nennen, die tatsächlich so eine Monitoring-Mission war, die es zur Aufgabe hatte, das Waffenstillstandsabkommen von Minsk oder dessen Implementierung zu beobachten, sagen wir mal so. Und das ist auch tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit von zivilen Expertinnen und Experten. Also so die drei Säulen, würde ich sagen, das sind Schwerpunkte. Und dann gibt es natürlich noch die UN und da kommen dann ganz andere Dinge noch dazu.
Genau. Ja, zu den anderen Punkten können wir gleich mal noch ein bisschen mehr uns unterhalten. Wir haben es ja im Intro schon ganz kurz angesprochen, dass die Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze entsendet, ist ja mehr oder weniger bekannt. Darüber hinaus gibt es ja aber eben auch die zivile Missionen der EU oder eben der OSZE. Welchen Beitrag können vielleicht auch zivile Missionen leisten, die jetzt beispielsweise militärische Missionen nicht leisten können, gerade in Ländern, wo vielleicht die Bundeswehr auch gar nicht stationiert ist?
Ja, also ich glaube, der Vorteil liegt in der Tatsache, dass Zivilisten nicht bewaffnet sind. Das kann ein Vorteil sein. Und da denke ich jetzt wieder an den Einsatz in der Ostukraine, wo die OSZE-Mitarbeiter also dieses Monitoring betrieben haben, aber eben auch täglich sogenannte Patrols gefahren sind in die einzelnen Dörfer entlang der Kontaktlinie und da das Gespräch mit den Einheimischen gesucht haben und sich auch angeboten haben, konkret Informationen zu sammeln, wenn jetzt beispielsweise Häuser zerschossen wurden, dass man solche Informationen weitergibt. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass Zivilisten eben auf Zivilisten treffen, einfach auch um
also diese Distanz aufzubrechen. Ne?
Ja, ich denke, das ist ganz klar ein Vorteil. Und das ist auch ein Beispiel für ein Land, in dem es eben keinen Bundeswehreinsatz gab. Also die OSZE, das war tatsächlich der größte Player in der Ostukraine. Es gab zeitweise bis zu 800 internationale Beobachter. Mhm. Und das ist schon jede Menge, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ja.
Mhm. Wer entscheidet denn, wann sie ins Ausland gehen, welche Mission ins Ausland geht und in welcher Stärke?
Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, jetzt rede ich mal von den EU-Missionen, weil da kenne ich mich recht gut aus, da ist es tatsächlich so, dass die Mitgliedstaaten entscheiden und zwar einstimmig. Also das Einstimmigkeitsprinzip bei der EU-Außenpolitik ist immer noch vorherrschend. Ja. Sie haben ja vorhin Lagebeobachtung angesprochen. Wenn wir jetzt mal ganz von Anfang an gehen, dann ist es so, dass das Länderreferat macht die tägliche Lagebeobachtung und irgendwann kommt es zu einem Konflikt irgendwo auf der Welt und die Mitgliedstaaten werden informiert und dann kann der Moment kommen, wo man sagt, okay, wir möchten jetzt hier aktiv werden, entweder durch eine zivile Mission oder eine Militärmission, je nachdem. Und der Europäische Auswärtige Dienst bereitet das dann vor. Da gibt es dann bestimmte Dokumente, die geschrieben werden müssen, die abgestimmt werden müssen. Unter anderem ganz wichtig, dass das Mandat der Mission, in dem auch die Stärke, die Personalstärke beschrieben wird und eben die konkreten Aufgaben, die es zu implementieren gilt. Ja, und dann wird das den Mitgliedstaaten zur Abstimmung vorgelegt. Wenn das einstimmig verabschiedet wird, dann ist die Sache beschlossen. Und dann kann so ein Land wie Deutschland eben seine zivilen Expertinnen und Experten, wenn das Auswärtige Amt ein Interesse an einer Entsendung hat, dann eben auch vorbereiten. Genau.
Und wissen Sie, an welchen, ich würde mal jetzt sagen, großen oder wichtigen zivilen Missionen momentan sich Deutschland beteiligt? Weil bis vor kurzem war es ja auch noch in der Ukraine, jetzt natürlich ist es zu gefährlich geworden. Und vielleicht haben Sie auch Zahlen, wie viele Zivilistinnen und Zivilisten aktuell aus Deutschland eben in den Einsätzen im Ausland involviert sind?
Ja, also ich glaube, wir sind etwas unter 200 zivile sekundierte Expertinnen. Also die Zahl schwankt immer etwas. Da will ich jetzt keine genaue Zahl nennen.
Aber so in dem Rahmen.
Genau, so etwas unter 200. Die allermeisten da auch wieder in EU- und OSZE-Missionen, inklusive auch der Hauptquartiere Brüssel und Wien. Ja, das darf man nicht vergessen. Und wenn Sie fragen, in welchen Missionen, bei der EU ist es tatsächlich so, wir haben 11 zivile Missionen im Moment, dass Deutschland in den allermeisten vertreten ist. Mhm. Manchmal auch nur mit 1-2 Expertinnen, manchmal mit ganz vielen, wie in der Ukraine. Und da im Übrigen, Sie haben völlig recht, die OSZE-Mission musste eingestellt werden. Es ist aber so, dass wir eine EU-Mission immer noch weiterhin haben in der Ukraine und dass Deutschland eins der stärksten Kontingente stellt. Und diese Mission ist tatsächlich jetzt auch wieder vor Ort, in dem Moment, in dem wir sprechen. Genau, also Kiew, Odessa und Lviv.
Ist ja auch extrem wichtig, dass eben in solchen Kriegs- und Krisenmomenten und wirklich Konfliktsituationen auch immer noch die internationale Gemeinschaft mit vor Ort ist. Ja. Dann gibt es aber natürlich trotzdem auch oft, oder gab es zumindest vor allem lange, eine Diskussion darüber, ob in innerstaatliche oder auch zwischenstaatliche Konflikte eingegriffen werden kann und soll, gerade wenn es sich eben um Nicht-NATO-Mitgliedstaaten handelt. Denn beim internationalen Krisenmanagement fühlen sich die Weltgesellschaft oder zumindest manche Staaten eben doch in der Pflicht einzugreifen unter bestimmten Bedingungen. Bei der UN World Summit 2005 wurde von den Staats- und Regierungschefs auch die sogenannte Responsibility to Protect, also RTP, verabschiedet. So, für alle Menschen, die vielleicht nicht Politikwissenschaften studiert haben oder sich damit so viel auseinandersetzen, was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept?
Ja, also die Responsibility to Protect, dahinter verbirgt sich im Grunde genommen eine internationale Norm. Mhm. Es ist so, dass jeder Staat die Verantwortung hat, seine Staatsbürger zu schützen vor Genozid, vor
Verfolgung,
vor Gewalt, vor Krieg im Prinzip. Wenn ein solcher Staat dazu nicht in der Lage ist, dann fällt die Souveränität, das Recht auf Souveränität weg und andere Staaten können eingreifen, um eben die Bevölkerung dieses Staates vor Genozid und Gewaltanwendung zu schützen.
Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen in Folge der Genozide in Ruanda oder auch in Bosnien bei Srebrenica gewesen, wo ja in den 1990er Jahren ja schon ein bisschen so auch die internationale Gemeinschaft es versucht hat, aber eigentlich auch ein bisschen versagt hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil so viel beschützen konnte man die Bevölkerung dort vor Ort leider nicht. Anschließend gab es ja auch den NATO-Einsatz dann in Libyen und da gab es ja dann schon so ein bisschen eine Diskussion, ja an sich liegt dem Grundsatz der Responsibility to Protect ja eigentlich eine gute Intention zugrunde und eigentlich muss ja immer der UN-Sicherheitsrat zustimmen und beispielsweise, ich glaube auch bei dem Einsatz damals im Kosovo war ja das Problem, dass die NATO eigentlich noch nicht das Mandat der UN hatte und dann trotzdem eingegriffen hat. Das ist natürlich immer diese Selektivität wahrscheinlich auch die Problematik dahinter. Und ein zweites Konzept, was ja auch ein bisschen mit eben der Responsibility to Protect konkurriert, ist das Prinzip der Souveränität. Das hat ja seine Ursprünge schon, ich glaube im Jahr 1648, da war ja der Westfälische Frieden, also so eine Reihe von Friedensverträgen, weil man nach 30 Jahren Krieg in Mitteleuropa dachte, okay, jetzt ist ja alles zerstört und die Parteien sind völlig erschöpft und Krieg ist vielleicht doch nicht so gut, dann machen wir doch mal lieber Frieden, vielleicht ist es doch die bessere Option. Und ja, das sollte man vielleicht aktuell auch einigen Staaten nochmal verklickern. Frieden ist vielleicht doch die bessere Option. Ja. Und ja, auf jeden Fall hatte man sich eben auf diese westfälischen Friedensverhandlungen geeinigt. Und da steht beispielsweise auch eben die Souveränität der Staaten drin. Also ganz einfach erklärt, also dass Staaten auf gleicher Ebene sich eben begegnen und dieselben Rechte und Pflichten haben und unabhängig von ihrer tatsächlichen Größe und Macht. Und dieses Prinzip der souveränen Gleichheit findet sich dann, glaube ich, auch sogar noch bei der UN-Charta in Artikel 2 wieder. Also das bedeutet quasi, souveräne Staaten können komplett frei und unabhängig voneinander über die Art der Regierung, des Rechtssystems oder der Gesellschaftsordnung innerhalb ihres Staatsgebietes bestimmen und andere Staaten haben sich eigentlich nicht einzumischen. Dann gibt es ja aber trotzdem diesen Konflikt, dass wenn innerhalb dieser Staaten eben es zu Missständen kommt, also wirkliche Menschenrechtsverletzungen, dass dann eben der internationale Staatenverbund sich schon in der Verpflichtung sieht, einzugreifen. Wie sehr konkurrieren denn diese beiden Prinzipien miteinander?
Ah ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Eigentlich sollten sie ja gar nicht miteinander konkurrieren.
Ja, eigentlich,
sollte ja. Sollte ja nicht im Gegensatz zueinander stehen. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Und natürlich kommt es in ein paar Fällen dazu, dass es tatsächlich doch leider vorkommt, dass massive Menschenrechtsverletzungen, Gewaltanwendungen, kriegerische Auseinandersetzungen innerhalb eines Staates vorkommen. Mhm. Ich denke, da gibt uns die Responsibility to Protect ja eine ganz klare Aussage, das Gebot des Handelns. Mhm. Und insofern ist es eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft für die Wahrung der Menschenrechte. Also ich würde sagen, dass letzten Endes dem immer den Vorzug zu geben ist, ganz klar. Mhm. Also wir haben eigentlich ganz viel in unserem Instrumentekasten, um kriegerische Auseinandersetzungen zu begegnen. Aber die internationalen Strukturen innerhalb der Institutionen, die dafür verantwortlich sind, die geben das mitunter nicht her. Und das weist eben wieder darauf hin, dass wir einige unserer Institutionen, insbesondere die UN, dringend reformieren müssen.
Ja, die besteht ja nun auch mal schon seit 1945. Von daher, in der Zeit hat sich natürlich einiges getan.
Genau.
Es gibt ja die beiden Begriffe Peacekeeping und Peacebuilding. Und tatsächlich wurden die schon 1994 vom damaligen Generalsekretär der UN, Boutros Boutros-Ghali, in der Agenda für den Frieden genannt, oder hat sie damals schon verwendet. Und 2005 wurde ja dann sogar die Peacebuilding Commission der UN gegründet. Was genau ist denn der Unterschied zwischen Peacekeeping und Peacebuilding?
Ja, also Peacekeeping, wenn man jetzt das Ganze chronologisch anwenden möchte, dann existierte das Peacekeeping zuerst, die klassischen Blauhelme, wenn man so will, die dann entsendet werden, um ein Friedensabkommen und dessen Implementierung zu überwachen. So, das ist korrekt.
Also, dass es quasi schon eingeleitet wurde und dann quasi die blauen Helme überwachen.
Genau, genau so. Das ist das klassische Peacekeeping. Und dann hat man irgendwann, und Sie haben ja jetzt die Agenda for Peace eben erwähnt, hat man dann irgendwann gemerkt, okay, also das ist dieses klassische Peacekeeping, das führt uns allerdings nicht weiter, weil es ist ein sehr statisches, wäre auch gleich wichtig, aber statisches Konzept, denn Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Gewalt, sondern da geht es ja um deutlich mehr. Und hier kommt das Peacebuilding zum Einsatz, das dann nach dem Ende des Ost-West-Konflikts sich entscheidend weiterentwickeln konnte. Und Stichwort Ruanda, Bosnien, das sind alles Kriege, die uns aufgezeigt haben, dass wir hier uns deutlich weiterentwickeln müssen mit unserem Instrumentekasten, nämlich, dass man auch aktiv in dem Einsatzgebiet an Friedensstrukturen mitarbeitet, diese fördert, diese aufbaut. Und da ist die UN natürlich einer der größten Akteure und hat auch das diverseste Mandat, weil die tatsächlich, die machen Sachen wie Demobilisierung, Protection of Civilians, humanitäre Einsätze. Also es ist alles sehr, sehr divers. Wir öffnen uns auch, die EU hat sich geöffnet, aber der größte Akteur tatsächlich im Bereich Peace Building ist klassischerweise immer noch die UN.
Vorhin hatten Sie auch gesagt, dass man natürlich auch immer auf die Zustimmung des Landes, also in dem man sich befindet, dann auch angewiesen ist. Und beispielsweise jetzt bei Mali ist es ja auch so, dadurch, dass sich diese Übergangsregierung ja dann geändert hatte, war ja auch diese Zustimmung zu den Missionen eine ganz andere dann plötzlich als zuvor. Und dann gab es ja auch die Diskussion, ob die Bundeswehr jetzt sich zurückzieht, beziehungsweise es wurde ja auch ausgesetzt, da eben bestimmte Überflugsrechte nicht erteilt wurden und noch anderes. Ich schätze mal, dass es sich wahrscheinlich auf ziviler Seite auch geäußert hat. Generell, ist es denn überhaupt möglich, jetzt als externe Nation Frieden in einem anderen, ja eigentlich souveränen Land herzustellen? Also jetzt beispielsweise wirklich jetzt in Bezug auf Mali, was ja sehr komplexe Konfliktstrukturen hat.
Also ich würde sagen, als Nation sind wir ja nicht unterwegs, sondern wir sind ja Teil eines internationalen Einsatzes. Und diese Einsätze haben halt vielschichtige Aufgaben. Daher, ich denke schon, dass das möglich ist. Das Beispiel Kosovo hat es ja auch gezeigt. Ja, es ist ein positives Beispiel in dem Sinne, dass seit KFOR sozusagen on the ground ist, gab es keinen Rückfall in eine kriegerische Auseinandersetzung. Also wenn man das als Maßstab nimmt, kann man sagen, okay, Auslandseinsätze können dazu dienen, Frieden herzustellen. Es ist halt die Frage, wie Sie Frieden definieren, ob Sie einen breiten, ausgefächerten Friedensbegriff nehmen oder einen engen. Wenn Sie sagen, die Abwesenheit von Gewalt ist Frieden, dann okay, kann man sagen, das war sehr erfolgreich. Wenn Sie sagen, ökonomische Sicherheit, Menschenrechte,
persönliche Freiheitsrechte,
richtig, genau, dann wird es natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber generell denke ich, dass es viele positive Aspekte von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, also auch zivile Einsätze, sage ich jetzt mal so, gibt, die das weitere Vorgehen auch rechtfertigen. Und man muss sich auch immer fragen, was ist die Alternative dazu? Und die sehe ich persönlich nicht. Ich denke, dass, auch jetzt das Beispiel Mali, okay, wenn man jetzt eine Regierung hat, die vielleicht den zivilen Missionen nicht positiv gesonnen ist oder das weiß ich jetzt nicht, ich bin keine Expertin in Mali, aber jetzt mal hypothetisch, dann ist es ja immer noch so, dass die Experten, also jetzt Polizei und Rechtsstaatlichkeit, dass die auf der technischen Ebene mit den Local Counterparts dennoch weiterhin sehr viel bewirken. Und das ist, glaube ich, im Kleinen, wenn man sich wirklich die technische Ebene anguckt, doch sehr viel. Ich würde das durchaus als Erfolg betrachten. Daher denke ich, im Kleinen kann man sehr viel erreichen, auch wenn vielleicht so auf einem größeren Zusammenhang das nicht immer sichtbar ist.
Ja, gerade wenn man jetzt so Staaten wie Afghanistan betrachtet, in denen ja auch viel getan wurde über die letzten 20 Jahre und auch viel vorangebracht wurde, dann aber alles so schnell nach dem Abzug des Militärs und Beendigung der Mission eben sich wieder zurückentwickelt hat und für die Bevölkerung vor Ort natürlich deutlich verschlimmert. Wie bewerten Sie denn den Abzug aus Afghanistan?
Ja, es ist natürlich ein sehr trauriges Kapitel, ganz klar, weil ich, meine Kolleginnen und Kollegen, die internationale Gemeinschaft, wir hätten uns alle jetzt, glaube ich, einen anderen Ausgang gewünscht. Insbesondere, weil natürlich auch sehr viel Arbeit zu Human Resources in das Land geflossen sind, finanziell, aber eben auch persönlich. Und wenn man sich die Ereignisse vom letzten Jahr anguckt, dann fragt man sich natürlich, was haben wir denn erreicht? Wo war jetzt unser nachhaltiger Effekt? In unserem Fall Polizeiarbeit, Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, dass das Beispiel Afghanistan zeigt, dass wir Lessons learned betreiben müssen, dass man eben guckt, okay, wie konnte es überhaupt so weit kommen, jetzt im konkreten Fall von Afghanistan, und was können wir für die Zukunft daraus lernen? Denn es ist ja nun, jetzt ist ja so, also man kann jetzt an der konkreten Situation jetzt im Moment erstmal nichts ändern. Wie ich schon vorhin sagte, also man muss ganz klar auch in sich gehen, ehrlich sein, die internationale Gemeinschaft muss sich fragen, wie können wir in Zukunft erfolgreicher sein? Ja, das ist, glaube ich, die Lehre, die ich persönlich jetzt aus Afghanistan ziehen würde. Ja, das Afghanistan-Beispiel, das ist natürlich deshalb umso schmerzhafter, weil man da das Gefühl hat, man hat eigentlich nichts erreicht. Ich weiß nicht, muss man nochmal ein bisschen in die Analyse gehen und gucken, wie man zukünftige Einsätze irgendwie besser ausrichten kann.
Ja, damit es am Ende eben auch einen Mehrwert gibt und vielleicht sich nachhaltig eben auch was ändert und nicht man da ja über 20 Jahre eigentlich vor Ort war und dann
das ist schon frustrierend.
War alles für die Katz.
Ja, richtig, genau.
Ja, jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs noch. Was ist für Sie der Mehrwert, der Ihre Arbeit ausmacht? Also was ist wirklich das, was Sie in Ihrer Arbeit bestärkt? Vielleicht die Erfolge auch, die man sieht, vielleicht auch die Misserfolge. Was ist denn das, was Sie wirklich antreibt?
Ich denke, also vor 10 Jahren hätte ich Ihnen wahrscheinlich darauf die Antwort gegeben, dass es eine unbändige Neugier ist auf die Länder, in denen wir Einsätze anbieten. Das sind ja jetzt nicht mal eben Länder, die man einfach so besucht, sondern
eher seltener.
So, genau. Und da war einfach auch eine fachliche Neugier immer da und auch eine persönliche. So ein Land wie Afghanistan oder Mali oder die Ostukraine einfach auch mal besser kennenzulernen, soweit es die Situation erlaubt und mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um einfach den eigenen Horizont zu erweitern. Das ist bis heute auch so geblieben, aber das war damals sicherlich der zentrale Anspruch. Heute würde ich sagen, es ist wirklich so, wenn Sie das viele Jahre machen, Sie haben sich ja auch eingearbeitet und eine Expertise zugelegt, dann geht es insbesondere darum, diese Expertise weiterzuentwickeln, zu vertiefen und zu verbessern. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt im Moment hier im Hauptquartier arbeite, weil ich die Entscheidungsprozesse eben aus der Nähe miterleben kann, aber auch Reformbestrebungen und die zentrale Frage, wie können wir effektiver werden? Und ja, das ist, glaube ich, das, was ich für mich, sozusagen, was meine tägliche Motivation ist an dem Job, den ich ausübe. Also ich kann es nur empfehlen, es ist tatsächlich eine sehr fachlich sehr befriedigende Tätigkeit und eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, wenn man weiß, man tut etwas, was die Lebensbedingungen von Menschen vor Ort potenziell verbessern kann. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element bei meiner Arbeit.
Und ein sehr wichtiger Beitrag, also ein sehr, wie Sie sagen, lebensverändernder für viele Menschen.
Im besten Falle ja. Also wir bemühen uns.
Ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle recht herzlich für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit, aber auch für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Herzlichen Dank, Frau Wilitschkowitsch.
Ja, vielen Dank, Frau Henschel. Alles Gute.
Hiermit verabschiede ich mich auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der kommenden Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.